Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Was haben Ex-Kaiser Franz Beckenbauer, Ex-Bundespräsident Christian Wulff und Ex-Investigativjournalist Mario Barth gemeinsam? Kritik passt ihnen vielleicht nicht. Das ist ja auch verständlich, weil viele von denen eben lange nicht kritisiert worden sind. Und bei dem Mann, über den wir jetzt reden, hat es nahezu 350 Jahre lang gedauert. Der Grund dafür ist relativ einfach. Der steht auf einem Sockel, der so hoch ist wie kaum irgendetwas anderes. Doch jetzt ist es vorbei. Jetzt muss Klartext geredet werden. Und derjenige, der das macht, ist Florian Freistetter. Der ist nicht nur Österreicher, sondern auch Astronom, Blogger und Autor. Und du hast das Pamphlet geschrieben, wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Und darin geht es um Isaac Newton. Hast du keine Angst vor einem Shitstorm aus der Wissenschaftscommunity?
Ach, das wird sich zeigen. Also die Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, die wissen ja auch um die Arbeit von Newton. Und es ist ja nicht so, dass ich in meiner Arbeit nur über Newton schimpfe. Also ich sage auch, dass er durchaus ein sehr, sehr großes und wichtiges Genie war. Er steht nicht umsonst auf dem Sockel, auf dem er steht. Da steht er absolut zurecht. Aber es lohnt sich durchaus auch, sich mit seinem Charakter zu beschäftigen. Und wenn man das tut, kann man nicht anders, als zu sagen, Newton war ein sehr, sehr großes Arschloch.
Sagt Florian Freistetter und ist heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Freut mich.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Florian Freistetter ist zu Gast. Florian, du darfst dir am Anfang, deshalb das Papier gekraspel, was wünschen.
Ja.
Du darfst dir eine Aktivität aussuchen, die wir uns ausgedacht haben. Hier steht auf meinem Zettel: Servus. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten von oder mit Florian Freistetter. Erstens, Besuch der Kufner Sternwarte in Wien. Kufner Sternwarte, ist das richtig?
Die gibt's in Wien, ja. Die habe ich auch schon öfter besucht. Da habe ich mal eine nette Geburtstagsparty gefeiert dort.
Ja, du hast in Wien studiert, ist das richtig?
Richtig, genau. Also an der Universität Wien habe ich, also die Universitätssternwarte, es ist wieder eine andere Sternwarte. Die Kufner Sternwarte, das ist teilweise ein privater Verein, teilweise gehört es der Stadt. Die Universitätssternwarte gehört zur Uni Wien und dort habe ich mein Astronomiestudium absolviert.
Warum Astronomie?
Ach, das hat mich im Gegensatz zu den meisten Leuten, die Astronomie studieren, wie ich sage, die haben das schon als Kind interessant gefunden und die Sterne beobachtet und alles. Ich bin da eigentlich ein ziemlich untypischer Astronom. Also mich hat das eigentlich lange Zeit überhaupt nicht interessiert. Habe auch nie die Sterne beobachtet und so weiter. Das war alles nicht so meins. Und habe eigentlich Astronomie aus Versehen studiert. Ich habe damals so Mitte der 90er Jahre das Buch von Stephen Hawking gelesen, eine kurze Geschichte der Zeit, das damals gerade sehr populär war, und habe mir gedacht, das finde ich cool, das interessiert mich, das will ich machen, wie das Universum funktioniert als Ganzes, von Urknall und schwarze Löcher und all diese Geschichten, und dachte fälschlicherweise, dass man Astronom werden müsste, um das zu tun.
Hättest Physiker werden müssen.
Theoretische Physik hätte ich studieren müssen, ja, aber das wusste ich damals nicht und habe gedacht, ach, dann mache ich halt Astronomie, und obwohl ich in der Schule in Mathe und Physik eigentlich, also in Mathe war ich schlecht, also der schlechteste in der ganzen Klasse sogar, in Physik eher mittelmäßig, aber ich habe mich dann nicht abschrecken lassen. Habe dann eben Astronomie angefangen zu studieren. Habe festgestellt, nachdem ich dann die Mathematik nicht mal gelernt habe, richtig auf der Uni, was ich auf der Schule leider nicht richtig gelernt hatte, dass Mathematik wahnsinnig cool ist und mich das wirklich sehr, sehr interessiert, und wollte dann eigentlich lieber Mathematik weiter studieren, aber das ging aus verschiedenen bürokratischen Gründen nicht. Und bin dann so auf Umwegen zur mathematischen Astronomie gekommen, dann meinem Spezialgebiet, also Himmelsmechanik, Bewegung von Himmelskörpern, Kollisionen von Asteroiden und so weiter. Und dann später, als ich dann schon nach meinem Doktorat in Jena gearbeitet habe und mich dann auch mit anderen Dingen beschäftigen musste, da dann habe ich quasi den ganzen Rest der Astronomie kennen und schätzen und lieben gelernt und bin mittlerweile genauso ein begeisterter Astronom wie alle anderen auch. Nur, das ist bei mir eben quasi, ich bin quasi spätberufener.
Bei Jena sind wir tatsächlich auch bei Möglichkeit 2. Hier steht, auf den Jentower fahren und den Sonnenuntergang genießen. Das war, glaube ich, irgendwann mal mit das höchste Hochhaus Deutschlands. Das ist in Jena dieses eine große Bürohochhaus, der Jentower, ne?
Da war ich auch schon sehr oft drauf. Kann ich auch jedem nur empfehlen, der mal nach Jena kommt. Also davon dort hat man einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt. Das war früher mal der Uniturm, wird auch immer noch so genannt. Dann sind jetzt die Büros drin und war tatsächlich das größte Gebäude Ostdeutschlands, bis sie in Leipzig mal ein neues gebaut haben, glaube ich, jetzt vor einigen Jahren. Da gibt es jetzt noch ein höheres. Und ich glaube, wenn man Frankfurt wegrechnet, ist der Jentower immer noch irgendwie unter den Top 10 oder sowas von den höchsten Gebäuden Deutschlands. Also das ist schon wirklich ein beeindruckendes Ding.
145, glaube ich, ist er. Mhm. Ja, ja. So, schon mal Sonnenuntergang drauf geguckt, so ein bisschen Romantik?
Ich habe, glaube ich, ich war da schon in allen, zu allen Wetter- und Jahreszeiten. Also in der Nacht, wenn man noch ein bisschen raufholt, kann man schön Sterne beobachten und jene bei Nacht sehen. Sonnenuntergang ist auch schön. Also es gibt dort auch ein Kaffeehaus, also ein Restaurant, wo man dann mit einer Tasse Kaffee auf der Terrasse sitzen kann über Jena und sich den Sonnenuntergang anschauen kann. Also das ist was ich schon gemacht habe und jederzeit gerne wieder machen würde.
Die dritte Möglichkeit hat was damit zu tun, dass ihr unter anderem auch auftretet.
Begrüßen Sie bitte aus
Krems an der Donau den Astronomen Dr. Florian Freistetter und von der Universität Graz Universitätsprofessor Helmut Jungwirth.
Du trittst unter anderem mit den Science Busters auf und die Möglichkeit wäre, ihr dürft einen Auftritt machen vor dem Deutschen Astrologenverband. Schon mal gemacht?
Also wir reden sehr oft über Astrologie. Ich habe auch in meinen eigenen Vorträgen schon oft genug über Astrologie geredet und geschrieben und geschimpft durchaus. Ich glaube, wir als Science-Busters hätten da überhaupt kein Problem damit, dort aufzutreten. Die Frage ist, ob man es lassen würde. Also ich glaube, von den drei Möglichkeiten wäre das vielleicht sogar die interessanteste und lustigste. Also das fände ich inspirierend.
Habt ihr mal welche von den Astrologen bei euch im Publikum gehabt, die dann die Debatten mit euch auch anfangen?
Ja, es kommt schon vor, dass ab und zu mal Leute nach einer Show oder nach einem Vortrag irgendwie mal vorbeikommen und dann eben sagen, dass sie das eigentlich nicht so sehen, wie wir das sehen, wenn es um Pseudowissenschaft geht. Also wir reden ja nicht nur über Astrologie, sondern auch Homöopathie kommt meistens nicht gut weg, wenn sie drankommt, Verschwörungstheorien und sowas. Also da ab und zu gibt schon mal solche Gespräche, aber normalerweise wissen die Leute, was sie erwartet, wenn sie zu den Science Busters gehen. In Österreich gibt es die Truppe ja schon seit über 10 Jahren. Die sind da schon sehr bekannt und insofern die Leute, die anderer Ansicht sind als wir, die sparen sich meistens das Eintrittsgeld und kommen gar nicht erst.
Das heißt, was mich erwartet, ist ein bisschen unterhaltsame Wissenschaft, die sich aber mit populären Phänomenen auseinandersetzt, aber versucht, Dinge zu erklären.
Also unser Anspruch ist es, Wissenschaft eben so zu erklären, so darzustellen, dass sie wirklich von allen verstanden werden kann und natürlich auf eine sehr humoristische Art und Weise. Also das sind hier Martin Puntigam, der quasi der Master of Ceremony, der ist ja ein bekannter Kabarettist, also die Science Busters, wir haben den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen, andere entsprechende Preise. Also es ist, der Humor steht schon im Vordergrund, vor allem eben auch unter dem Aspekt, dass, wenn man sagt, hier, wir treten auf und erzählen was über Wissenschaft, dann kommen die ganzen Leute, die denken, Wissenschaft ist kompliziert. Das verstehen sie nicht, dann trauen die sich gar nicht hin. Wenn man aber sagt, man macht Wissenschaftskabarett oder man macht Kabarett, dann kommen ganz andere Leute hin und die sind dann dort und kriegen Kabarett zu sehen und zu hören, aber gleichzeitig auch Wissenschaft und so über Umwege lernen sie Dinge und merken, dass Wissenschaft doch ganz interessant sein kann, weil das ist das, was ich festgestellt habe. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie sich für Wissenschaft interessieren und man muss sie erstmal irgendwie dahin bringen, diese Vorurteile zu überwinden und dann läuft es wunderbar.
Das heißt, wenn du dir eins aussuchen müsstest, so wie du gerade gesagt hast, du würdest dich schon der Herausforderung stellen, mit den Science Busters mal zum Astrologenverband zu gehen.
Ja, also ich würde mir da keine Hoffnung machen, die Astrologen irgendwie zu bekehren, weil wie gesagt, das hat nichts mit Wissen zu tun, das ist Glauben und mit Argumenten kann man Leute, die gläubig sind, nicht von ihrem Glauben abbringen, das funktioniert nicht. Aber ich fände es halt einfach interessant, ich fände einfach die Konstellation interessant, vor allem auch mit meinen Kollegen von den Science Busters, wie die da umgehen. Also ich glaube, da könnte man eine nette Show machen.
Florian Freistetter ist bei den Science Busters und hat das Buch zu Newton geschrieben. Und darauf gucken wir gleich. Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Florian Freistetter ist zu Gast. Die Geschichte geht so ein bisschen wie folgt. Er muss aus London fliehen wegen der Pest und geht wahrscheinlich so gen 1665 oder 66 zurück in seinen Heimatort. Und der liegt insgesamt 170 Kilometer nördlich von London. Und genau dort steht bis heute der angebliche Apfelbaum, unter dem es passiert sein soll. Isaac Newtons Geistesblitz, dass die Anziehungskraft zwischen Apfel und Erde exakt dieselbe ist, die auch die Umlaufbahn der Planeten bestimmt. Das Ganze nennt man Gravitation. Florian Freistetter, du bist Astronom und hast gerade eine besondere Newton-Biografie geschrieben. Ist diese Apfelgeschichte wahr oder unwahr?
Ja, das wäre gut zu wissen. Das Ding ist also, die Geschichte, wie man sich so comichaft vorstellt, Newton sitzt da, denkt an nichts Böses unter einem Apfelbaum, dann fällt ihm das Ding auf den Kopf und plötzlich so dieser Aha-Heureka-Moment und dann weiß er alles. Also das stimmt mit Sicherheit nicht. Die Geschichte, dass irgendwo ein Apfelbaum mit Apfel da beteiligt war, das ist zumindest aufgezeichnet. Also Newton hat das später mal erzählt einem Freund, der das dann aufgeschrieben hat. Also es gibt Belege dafür, dass irgendwo mal ein Apfelbaum eine Rolle gespielt hat. Aber ob jetzt der Apfel auf den Kopf von Newton gefallen ist oder ob er sich einfach nur den Apfelbaum gesehen hat und dann irgendwie eine Idee dazu hat, also wie das genau abgelaufen ist, das weiß man nicht. Aber es ist schon so, dass dieser Vergleich eben, wo Newton da saß und sich überlegt hat, welche Kraft ist es, die den Apfel zum Fallen bringt? Welche Kraft ist es, die den Mond in Umlaufbahn um die Erde hält? Also das hat vermutlich in seinem Leben schon eine Rolle gespielt. Und an diesem Beispiel kann man meiner Meinung nach auch so wunderbar schön sehen, um was es eigentlich geht. Weil es geht eigentlich nicht darum, dass Newton die Gravitationskraft entdeckt hat, wie man oft so hört. Das, was Newton gezeigt hat, war eben genau das. Es gibt eine universale Kraft. Newton hat gezeigt, dass die Gravitationskraft universal ist. Das ist die gleiche Kraft, die den Apfel bewegt, ist die gleiche Kraft, die den Mond bewegt, die gleiche Kraft, die die Himmelskörper bewegt, die eben wirklich alles im ganzen Universum durchdringt. Und das ist das Besondere, dass man eben eine einzige Erklärung hat, ein Naturgesetz, ein universales Naturgesetz, das überall gilt. Und das ist das Besondere. Das gab es vorher nicht in der Art.
Ich habe bei Wikipedia gelesen, dass er möglicherweise, so wie du das gerade auch schilderst, diese Anekdote im Nachhinein anderen erzählt hat und möglicherweise selbst erfunden hat, weil es ein schöner Gründungsmythos ist. Hat er sowas nötig gehabt als Typ? Er war doch zu seiner Lebzeit auch schon anerkannt.
Newton war zu seiner Lebzeit wirklich, also der war schon damals sehr berühmt. Also die Leute haben damals ihn schon gewusst, was für ein großer Geist er war, weil wie gesagt, seine Entdeckungen und Erfindungen, deren Wert hat man damals auch schon erkannt. Newton war der Präsident der Royal Society später im Leben, also dieser großen wissenschaftlichen Vereinigung. Newton war quasi so eine Art Finanzminister. Später dann hat sich dann um das Finanzwesen in England gekümmert. Also Newton war schon ein wichtiger Mensch und eigentlich hätte das jetzt nicht großartig nötig gehabt, sich irgendwie besser zu machen, als er ist. Aber wie gesagt, er war ein großes Genie, aber er war eben halt auch ein Arschloch.
Wie kommst du darauf, dass er so ein Arschloch war? Also woran machst du das fest?
Ja, natürlich ist da ein bisschen Augenzwinkern, das Übertreiben auch dabei. Aber wenn man seine Charaktereigenschaften anschaut, dann stellt man schon fest, dass Newton kein angenehmer Zeitgenosse war. Also es gab kaum jemanden, mit dem er sich nicht irgendwo gestritten hat oder wenn er sich gestritten hat, dann wirklich intensiv gestritten hat. Er hat sich ständig irgendwie darüber aufgeregt, wenn er kritisiert worden ist. Das hat er überhaupt nicht vertragen. Er war geheimniskrämerisch, also er hat nichts von verraten von seinen Entdeckungen, sondern nur erst ganz spät, nur widerwillig. Er hat er war rücksichtslos bis zum Exzess. Also wenn er Daten wollte von Kollegen, dann hat er die mehr oder weniger fast gezwungen oder einfach teilweise sogar mehr oder weniger direkt gestohlen von ihnen, war ein Egoist. Also ja, jede schlechte Eigenschaft, die man sich so denken kann, hat Newton in einem Ausmaß besessen, wie man sie bei normalen Menschen nicht antrifft.
Das heißt, hat er auch so lebenslange Feindschaften dann irgendwie gepflegt und sich immer wieder mit Leuten auseinandergesetzt oder ist er denen dann einfach irgendwann ausgewichen?
Nee, also teils. Also nicht nur, Newton hatte ja nicht nur lebenslange Feindschaften, er hatte auch Feindschaften, die über den Tod hinausgingen. Ja, also der hat dann, selbst wenn seine Feinde schon tot waren, hat er noch weiter auf sie eingehackt. Also
zum Beispiel?
Leibniz war da so ein schönes Beispiel dafür. Und vermutlich einer der berühmtesten Streitfälle in der Wissenschaftsgeschichte zwischen Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz über die Priorität bei der Entdeckung der Differential- und Integralrechnung.
Erklär mal kurz.
Ja, also Differential- und Integralrechnung hat jeder in der Schule gelernt, nehme ich mal an.
Das ist das
also,
mit den Funktionen und den Ableitungen.
Genau. Also wirklich das Fundament der modernen Mathematik, das Fundament der modernen Naturwissenschaft. Also ohne das würde überhaupt nichts gehen. Also das ist eigentlich fast noch eine bedeutendere Entdeckung als alles andere, was Newton gemacht hat. Und das hat eben Newton auch schon als sehr junger Forscher herausgefunden, diese Art der Mathematik. Weil mit dieser Art der Mathematik kann man eben Veränderungen beschreiben. Und genau das, was war ihm nötig für all seine astronomische, mechanische Analysen, die er durchführen hat müssen. Das heißt, da hat Newton sich diese neue Art der Mathematik ausgedacht und hat die auch angewandt, aber keinem davon erzählt. Und das lag wieder daran, dass er Probleme hatte, kritisiert zu werden. Denn
das heißt, er hatte wirklich Angst, dass hinterher einer sagt, da ist vielleicht ein kleiner Fehler drin und so. Und deshalb hat das für sich behalten?
Die Welt war eigentlich, kann man sagen, noch nicht bereit für Newton. Also all seine revolutionären Erkenntnisse und seine Kollegen haben halt das gemacht, was wissenschaftliche Kollegen immer machen. Kritisch draufgeschaut, überlegt, könnte das falsch sein? Hier, mach das mal ein bisschen besser, das verstehe ich nicht, erklär uns das mal und so weiter. Also das gesagt, was Wissenschaftler tun. Und das hat Newton nicht gepackt. Also er hat dann wirklich auch gesagt, dass er diese Briefwechsel da, die er mit seinen Kollegen geliefert hat, die sind da sehr instruktiv. Also da schreibt er zuerst, er hat eben eine tolle Entdeckung, die er ihnen gern zeigen will und dann macht er Kritik, schreibt er zurück, ja, und er will ihnen nie wieder was schicken und er will aus dieser Royal Society austreten und er hat überhaupt kein Interesse mehr dann an solchen Kommunikationen. Also richtig so eine beleidigte Leberwurst eigentlich. Ja, und eigentlich hat er vorgehabt, seinen mathematischen Kram zu veröffentlichen, aber das dann eben bleiben lassen. Und Leibniz hat unabhängig von Newton, das weiß man heute, die gleichen Ideen gehabt, die gleiche mathematische Technik entwickelt und die aber halt dann gleich veröffentlicht. Also Leibniz war da sehr viel besser vernetzt, der hat kein Problem gehabt, Dinge zu veröffentlichen. Und dann war das in der Welt und irgendwann, also selbst da hat Newton dann noch mehr oder weniger nichts gesagt. Aber irgendwann kam es dann halt mal zu einem Streit. Also dann hat, weil da waren schon irgendwie 10, 20 Jahre lang, haben alle gedacht, Leibniz hat dieses tolle neue Ding erfunden. Und irgendwann hat dann Newton gesagt, nee, ich habe das schon viel früher gemacht, und Leibniz hat so angedeutet, dass Leibniz das von ihm abgeschrieben hätte. Und dann gab es da auch wirklich wunderbare Streitbriefwechsel und Streitgespräche, wo halt irgendwie die Leute sich gegenseitig, also Leibniz und Newton, sich gegenseitig irgendwie Plagiate vorgeworfen haben, und ging dann richtig bis zu so anonyme Briefe, die sie geschrieben haben, die anonymen Briefe dann selbst nochmal irgendwie anonym rezensiert, Flugblätter gedruckt, wo irgendwie Leibniz drauf geschrieben hat, dass die Engländer irgendwie alle fremdenfeindlich sind und irgendwie nicht anerkennen wollen, dass die Deutschen auch was Vernünftiges machen.
Haben die sich irgendwie mal einigen können dann irgendwie, oder ist dann wirklich Newton drüber gestorben?
Nee, Leibniz ist gestorben. Also Leibniz ist vor Newton gestorben, und das habe ich gesagt, hat Newton dann halt nicht abgehalten. Weiterhin noch irgendwie, es wurden dann Kommissionen eingesetzt. Also es wurde eine Kommission, Newton hat eine Kommission quasi, also die Royal Society, der Präsident Newton war, hat eine Kommission eingesetzt, um das zu klären. Und den Kommissionsbericht hat dann auch im Wesentlichen Newton geschrieben. Also insofern war das Ganze nicht unbedingt eine objektive Sache. Und selbst nach dem Tod von Leibniz hat Newton halt weiter daran gearbeitet, der Welt zu erklären, dass er der Erste war. Es hat dann wirklich, und das hat auch lange, weil eben Newton so quasi so ein gottgleicher Genie war, hat es auch lange gedauert, bis dann die Historiker, vor allem die britischen Historiker, sich dazu durchringen konnten, das Ganze objektiv zu betrachten. Seit heute wissen wir, dass beide unabhängig die gleiche Idee hatten, dass Leibniz später dran war, Newton war früher dran, aber ausgleichende Gerechtigkeit, also die Art und Weise, wie wir die Differentialrechnung und Integralrechnung heute anwenden mit ihren Symbolen und ihrer Methode, das ist immer noch die Methode von Leibniz, weil der sich wesentlich mehr, im Gegensatz zu Newton, wesentlich mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie man seine Arbeit möglichst gut darstellen kann. Also Newton war das egal, ob es jetzt kompliziert war, was er da gemacht hat, oder schwer zu verstehen war. Das war halt so, und wer es nicht kannte, hat Pech gehabt. Leibniz hat sich gut überlegt, wie man das möglichst einfach darstellen kann, und deswegen ist die Leibnizsche Methode die, die wir heute verwenden, auch wenn Newton der Erste war, der auf die Idee gekommen ist.
Newton, wie ein Arschloch das Universum neu erfand. So heißt die Biografie, die Florian Freistetter gerade vorgelegt hat, und er ist heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Florian Freistetter ist zu Gast. Das hier, das ist ein ungleiches Rennen. Man stelle sich folgende Situation vor. Usain Bolt tritt gegen eine Schildkröte an. Und weil das so unfair ist, gibt Bolt der Schildkröte einen gewissen Vorsprung. Und dann beginnt das Rennen. Und was macht Bolt natürlich? Der holt den Vorsprung auf die Schildkröte ganz schnell auf. Und in der Zeit muss man sich das aber so vorstellen, dass die Schildkröte ja auch weitergekrochen ist, weil Bolt ja eine gewisse Zeit braucht. Also führt die Schildkröte noch. Bolt holt den neuen Vorsprung zwar wieder auf, aber wieder ist die Schildkröte in der Zeit ein Stück weitergekrochen und so weiter und so weiter und so weiter. Usain Bolt kann die Schildkröte also niemals schlagen. Dieses Gleichnis, das geht eigentlich mit Schildkröte und Achilles, wird dem Griechen Zenon von Elea zugeschrieben. Da sind wir so im 4. Jahrhundert vor Christus. Florian, welchen Denkfehler, kannst du das erläutern? Welchen Denkfehler macht Zenon von Elea hier?
Also Denkfehler an sich würde ich gar nicht sagen. Also wenn man das so formuliert, wie es formuliert ist, und quasi die Voraussetzungen so akzeptiert, dann ist es eigentlich kein Denkfehler, deswegen nennt sich das ja auch dann das Paradox, weil man eben nicht weiß, was dabei falsch ist. Das Problem war, und das hat sich quasi nicht nur von den antiken Griechen, nicht nur bei den antiken Griechen so ergeben, sondern eigentlich bis ins 17. Jahrhundert fortgezogen, das Problem war, dass die Leute nicht mit Unendlichkeiten klargekommen sind. Also man hat nicht gewusst, wie man sich mit unendlich großen oder unendlich kleinen Größen, wie man damit umgehen muss. Und das muss man, wenn man dieses Paradox auflösen will.
Weil?
Weil man sich in dem Fall muss ja quasi, wenn man eine vorgegebene Strecke hat, ja, die so 100 Meter, was Usain Bolt so gerne läuft, und diese wird in dieser Denkaufgabe ja diese Strecke ja in Teile unterteilt. Ja, also irgendwie zuerst die das eine Stück, dann das nächste Stück und immer wieder halbiert. Und man, um diese 100 Meter dann voll zu kriegen, braucht man quasi eine unendliche Anzahl an Stücken, die man zusammensetzen muss, um auf die komplette Distanz zu kommen. Und wie man sowas macht, also wie man die Summe von unendlich vielen Zahlen zum Beispiel ausrechnet, dafür gab es keine allgemein gültigen Methoden. Und wenn man diese allgemein gültigen Methoden nicht hat, dann trotzdem probiert mit Unendlichkeiten zu rechnen, dann kommt dabei eben so etwas raus, so etwas Unverständliches, so etwas Paradoxes raus, wie eben bei Zenon und seiner Schildkröte. Und erst als Isaac Newton und Leibniz einen Weg gefunden haben, wie man mathematisch, formal, korrekt mit Unendlichkeiten umgehen kann, da konnte man dann eben zeigen, dass dieses Paradox eben nicht stimmt, weil zum Beispiel eben die Summe von unendlich vielen Zahlen eben nicht selbst unendlich groß sein muss, wie man oft dachte, sondern eben auch einen endlichen Wert annehmen kann und so weiter. Also all das, was man vorher nicht rechnen konnte, konnte man da jetzt mit dieser neuen Methode der Infinitesimalrechnung jetzt wirklich vernünftig rechnen.
Und dann weiß man eben, dass Usain Bolt an irgendeinem Punkt natürlich die Schildkröte überholen muss oder auch Achilles im Zweifelsfall.
Ganz genau.
Gibt es eine Situation, von der du sagen würdest, das ist so die nerdigste Situation, die du von Newton im Kopf hast oder die du gefunden hast?
Also da gibt es jede Menge. Also wie gesagt, wenn man sich so diese anschaut, was Newton eben damals noch in Cambridge getrieben hat, wo er dort doch selbst Professor quasi war. Also er war so das Klischeebild eigentlich des verrückten, verwirrten Professors. Also er hat irgendwie, schreiben seine Kollegen, also er hat irgendwie ständig nur gearbeitet, hat sich irgendwie keine Zeit genommen zum Essen. Wenn ihm jemand was zu essen gebracht hat, dann ist er irgendwie stehen geblieben, weil er nicht aufhören wollte zu arbeiten. Er ist irgendwie spazieren gegangen, wenn er doch mal irgendwie Zeit hatte. Dann aber nach 100 Metern, wo er wieder eine Idee hatte, sofort zurück in sein Arbeitszimmer gestürmt und hat dort weitergeschrieben, hat sich nicht mal hingesetzt, Nächte durchgearbeitet, hat irgendwie Vorlesungen gehalten vor leeren Hörsälen, weil irgendwie kein Publikum, keine Studenten kamen. Also da war er wirklich, wie gesagt, das Klischeebild des verrückten Professors. Aber das zeigt eben wieder mal, wie konsequent oder wie hartnäckig Newton bei dem war, die Welt zu verstehen. Also er ist quasi von nichts zurückgeschreckt. Wenn es keinen anderen Weg gab, um etwas herauszufinden, als sich irgendwie seltsam zu verhalten, hat er es eben gemacht. Zum Beispiel, als er verstehen wollte, wie das Auge funktioniert, hat er sich halt mit einer Nadel im Auge rumgebohrt, um herauszufinden, also er wollte einfach wissen, wann wusste man damals ja auch noch nicht, wie funktioniert das Auge? War was, das man nicht wusste.
Und dann ist er blind geworden, oder was?
Nee, das nicht. Also Newton, das hat sich jetzt quasi nicht eine Nadel ins Auge gerammt, also darf man sich auch nicht vorstellen, also so irre war er dann doch nicht, sondern er wollte einfach wissen, ob die Form des Augapfels irgendeine Art und Weise etwas damit zu tun hat, wie wir eben Dinge wahrnehmen, Dinge sehen. Und so hat er gedacht, er muss die Form des Augapfels irgendwie verändern. Also hat er so eine dicke Nadel genommen, so eine Art Stricknadel, hat sich irgendwie so zwischen Augapfel und Augenhöhle irgendwie reingebohrt und von hinten dann mit dieser stumpfen Nadel da auf seinen Augapfel gedrückt, um den zu verformen und einfach mal geguckt und aufgeschrieben, was er dabei sieht, wie sich das verändert, der Eindruck des Gesehenen.
Weißt du, woher das kam, dass er so ein bisschen soziopathisch vielleicht veranlagt oder wenig Kontakt oder auch so ein Getriebener war? Gibt es da Ansatzpunkte für?
Also das ist dann eher ein Thema wirklich für Spezialisten, die sich eher mit dem Geist der Menschen beschäftigen. Ich bin ja dann doch Naturwissenschaftler und es ist generell immer schwierig. Also irgendwie so Analysen irgendwie von Psychen über Jahrhunderte hinweg sind generell immer unzuverlässig. Also es gibt Leute, die der Meinung sind, dass Newton irgendwie leicht autistisch wäre oder Asperger, genau, das Wort habe ich gesucht. Also, dass Newton irgendwie mit dem Asperger-Syndrom gelitten hätte. Aber wie gesagt, das kann man alles nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Newton hat auch nicht unbedingt eine Kindheit gehabt, wie man sie sich quasi so als normal vorstellt. Newtons Vater ist noch vor seiner Geburt gestorben. Er ist noch von seiner Mutter und seinem Stiefvater aufgezogen worden, oder beziehungsweise nicht aufgezogen worden, weil die haben ihn dann quasi abgeschoben zu seiner Großmutter. Und dann in der Schule, da hat er dann auch nicht irgendwie, da musste er dann irgendwie noch bei fremden Leuten quasi wohnen, wo er in die Schule gegangen ist. Also er war eigentlich dann doch eher ein einsames Kind. Es gibt auch Tagebücher, wo er dann irgendwie seine Sünden, oder weil Newton war auch ein sehr gläubiger Mensch, wo er seine Sünden aufgeschrieben hat. Und eine von den sündhaften Gedanken, die er dort aufgezeichnet hat, war eben, dass er sich gewünscht hatte, es möge das Haus seiner Mutter und seines Stiefvaters, er würde das gerne anzünden, damit die da drin verbrennen. Also das zeigt schon, dass das vermutlich keine wirklich glückliche Kindheit war, die er verlebt hat.
Das heißt, das sind auch die ersten Hinweise oder Punkte, an denen sein schwieriger Charakter so ein bisschen deutlich wurde?
Ja, also wie gesagt, der wird eigentlich überall deutlich, egal was man bei Newtons Leben betrachtet. Also schon als Kind, als Jugendlicher. Man merkt, egal in welchen Lebensabschnitt Newton man betrachtet, man merkt immer zwei Dinge. Er war ein sehr, sehr komplizierter, schwieriger Charakter und er war ein wahnsinnig großes Genie, wie es vermutlich seitdem nicht mehr gab.
Das würdest du auch für dich heute noch so sagen?
Ja, also wie gesagt, Newton war meiner Meinung nach tatsächlich das größte Genie aller Zeiten.
Sagt Newton-Biograf Florian Freistetter und ist heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Und dann gucken wir gleich nochmal darauf, warum es dich denn so fasziniert.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk mit Sven Präger.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk, Florian Freistetter ist zu Gast. Du hast gerade die Biografie geschrieben, wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Kannst du in einem Satz sagen, was ist für dich die größte Leistung von Newton? Ist es sozusagen das Konzept der Gravitation?
Es ist eine schwierige Frage, weil Newton wirklich so wahnsinnig viel gemacht hat. Ich glaube wirklich, Die größte Leistung, die Newton in seinem Leben erbracht hat, war es, der Welt zu zeigen, dass das Universum verstanden werden kann, dass es Naturgesetze gibt, dass es allgemeingültige Regeln gibt, die wir herausfinden können, mit denen wir das Universum verstehen können. Denn das war noch nicht selbstverständlich vor Newton. Man hat halt hier ein bisschen was untersucht, dort ein bisschen was untersucht, den Aspekt erforscht, hier dieses Kraut irgendwie aufgeschnitten, diese Tiere seziert, da mal die Temperatur gemessen oder sowas. Aber Newton hat gezeigt, dass es wirklich allgemeingültige, das ganze Universum durchdringende Naturgesetze gibt. Dass es mathematische Formeln gibt, wie eben sein Gravitationsgesetz, das nicht nur einen einzigen Aspekt beschreibt, sondern eben wirklich für alles anwendbar ist, für den Flug einer Kanonenkugel, für den Fall eines Apfels, für die Bewegung des Mondes, für die Bewegung der Planeten, dass die Welt quasi verständlich gemacht zu haben, die Welt erklärt zu haben, oder wie es er ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht, aber absolut zu Recht in seinem Buch geschrieben hat, dass er das System der Welt erklären will. Das hat er in seiner Hauptwerk der Principia so geschrieben. Er wird jetzt hier mit diesen Methoden das System der Welt erklären. Also quasi so eine Weltformel, was man heutzutage meistens eher von Spinnern hört.
Oder von Stephen Hawking.
Ja, aber das, wie gesagt, im Gegensatz zu Hawking hat Newton das gemacht. Also das, was er gemacht hat, war im Wesentlichen das System der Welt zu erklären. Und das ist das, was ihn so besonders macht, dass er eben wirklich uns gezeigt hat, dass die Welt erklärbar ist.
War das auch das von vornherein, was dich selbst so sehr daran fasziniert hat?
Erstens das, natürlich ein berufliches Interesse, weil mein Spezialgebiet, die Himmelsmechanik, die Bewegung der Himmelskörper, das ist im Prinzip reinste newtonsche Mechanik. Also das ist basiert absolut direkt auf dem, was Newton gemacht hätte. Also er ist quasi derjenige, ohne den meine Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Und dann natürlich, weil Newton wie kaum ein anderer Wissenschaftler eben ein Leben hat, das so voll mit Geschichten, mit absurden Geschichten, mit interessanten Geschichten, mit spannenden Geschichten ist, dass man, da könnte man 100 Bücher schreiben. Also es sind 100 Bücher, mehr als 100 Bücher über Newton geschrieben worden. Aber es ist so voll mit Geschichten und mich interessiert eben nicht nur die Wissenschaft, sondern eben auch die Geschichten, die man über die Wissenschaft erzählen kann. Denn mein Job ist ja heute die Vermittlung von Wissenschaft und das funktioniert am besten mit Geschichten. Und es gibt kaum einen, über den man so viele, so wunderbare Geschichten erzählen kann wie über Newton.
Tatsächlich ist es so, dass du ja auch ab und zu die Verständlichkeit für die Wissenschaft so ein bisschen auf die Bühne bringst. Du trittst unter anderem auf mit den Science Busters und wir haben hier nochmal einen kleinen Ausschnitt von euch.
Viele Menschen naschen gerne, was aber, wenn man es übertreibt, zu ungewolltem Besuch auf der Hüfte führt. Aber, Herr Freistetter, seit kurzer Zeit gibt es Entwarnung, weil angeblich kann man, indem man Schokolade isst, sogar abnehmen.
Ja, da gab es tatsächlich vor einiger Zeit eine wissenschaftliche Studie, die veröffentlicht worden ist. John Buchanan vom Institute of Diet and Health und seine Mitarbeiter, die haben Versuchspersonen rekrutiert und haben die in drei Gruppen eingeteilt. Ja, eine Gruppe hat 3 Wochen lang eine kohlenhydratarme Diät gehalten. Mhm. Die zweite Gruppe hat ebenfalls die gleiche Diät gehalten, aber hat 42 Gramm Schokolade pro Tag dazu bekommen und die dritte Gruppe hat ganz normal weitergegessen. Und dann hat man da festgestellt, dass die beiden Diätgruppen 2,5 Kilo abgenommen haben in der Zeit, aber die Leute mit der Schokolade haben das schneller abgenommen und haben sich noch besser gefühlt dabei.
Das ist ein Ausschnitt aus eurem Programm Science Busters. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Wir binden das YouTube-Video ja mal bei uns auf der Homepage ein. Und aus dieser Studie, die du da schilderst, entstehen dann auch in anderen Medien solche schönen Schlagzeilen wahrscheinlich wie Schokolade hilft beim Abnehmen.
In dem Fall ja. Also in dem Fall war das auch Absicht so. Also das war ein Projekt von Fernsehjournalisten und dann Wissenschaftsjournalisten, die eben zeigen wollten, dass es eben eigentlich, wenn man die Schlagzeilen richtig wählt und die Forschung jetzt nicht fälscht, sondern eben schlecht genug macht oder nicht sorgfältig macht, dass man dann eben tatsächlich zu solchen Schlüssen kommen kann, wie Schokolade hilft beim Abnehmen. Und wenn man das quasi dann als Journalist nicht kritisch rezipiert, also nicht sich genau anschaut, sondern einfach weit verbreitet, dann kommt es eben genau zu den Schlagzeilen, zu denen es dann gekommen ist. Und wir haben dann eben in der Show auch erklärt, was da wirklich dahinter steckt und warum, wie diese Aussage, dass man eben mit Schokolade besser abnehmen kann, zustande kommt, warum das jetzt keine Fälschung ist, aber warum es trotzdem Unsinn ist.
Weil irgendwie, glaube ich, die Gruppen zu klein waren, die Kontrollgruppen. Es war kein sauberes Studiendesign oder sowas.
Es war halt einfach, im Prinzip, es war ein statistisches Problem. Wenn man wenn man bei wenig Versuchspersonen möglichst viele Parameter misst, dann findet man immer irgendwas, was mit irgendwas zusammenpasst, aber trotzdem keine statistische Signifikanz hat. Und in dem Fall hat man eben diese zwei Größen Abnehmen und Schokoladenkonsum gefunden, die zusammenpassen. Aber wie gesagt, es war keine statistische Signifikanz.
Es gab keine Kausalität auch im Zweifelsfall dazwischen.
Genau.
Ja. War das für dich immer klar, dass du in diese Richtung auch gehen wolltest, in die, sagen wir mal, Wissenschaftsvermittlung oder Popularisierung?
Also nicht unbedingt. Also ich wollte schon, eigentlich hatte ich ursprünglich schon vorgehabt, eine klassische Karriere als Wissenschaftler zu machen. Also wie man so macht, irgendwie Studium, Doktorat, dann irgendwie irgendwann arbeiten an der Uni, irgendwann vielleicht mal eine Professorenstelle und so. Also das war das, was mir schon vorgeschwebt hat. Ich habe aber schon immer auch gedacht oder mir gedacht, dass die Vermittlung von Wissenschaft genauso wichtig ist. Also die Forschung ist wichtig, sonst klar, sonst braucht man es nicht machen, die Wissenschaft. Aber es ist genauso wichtig, meiner Meinung nach, über die Wissenschaft zu erzählen. Denn gerade in der Astronomie, die Astronomie hat ja ziemlich keine Lobby, keine Wirtschaft, die da irgendwo dahinter steckt.
Sondern es ist auch keine angewandte oder wenig angewandte Forschung.
Also wir machen Grundlagenforschung. Genau. Also wir werden von der Öffentlichkeit finanziert und deswegen brauchen wir die Öffentlichkeit als Lobby. Deswegen müssen wir der Öffentlichkeit erzählen, warum Astronomie interessant und wichtig ist. Also für mich war das immer klar, dass Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist und habe mich deswegen auch bei meiner Arbeit als Wissenschaftler immer sehr um die Öffentlichkeitsarbeit bemüht und habe dann zwei Dinge gemerkt im Laufe der Zeit. Erstens, dass es im aktuellen Wissenschaftssystem schwer ist, Öffentlichkeitsarbeit und wissenschaftliche Forschungsarbeit unter einen Hut zu bringen, weil wissenschaftliche Karrieren immer noch sehr, sehr stark rein am wissenschaftlichen Output gemessen werden. Ja, also wer hat die längste Publikationsliste im Wesentlichen? Und alles, was einen davon abhält, die Publikationsliste zu verlängern, wie eben Öffentlichkeitsarbeit, das wie gesagt, im besten Fall schadet es einem nicht bei der Karriere, im schlimmsten Fall normalerweise schadet es einem, weil man eben zu wenig Zeit hat im Vergleich zu denen, die das eben nicht machen. Das war der eine Punkt. Ich habe gemerkt, ich kann nicht beides gleichzeitig intensiv verfolgen. Der zweite war, dass ich dann eben auch im Laufe der Zeit die Lust verloren hatte an diesem wissenschaftlichen Nomaden Leben. Ja. Also immer hier einen Vertrag befristet auf ein Jahr, auf zwei Jahre hier, dann dort und immer hin und her. Also diese Unsicherheit und den ständigen Monatwechsel, das hat mir dann auch keinen großen Spaß gemacht und habe mir dann eben 2011 war das, glaube ich, gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich mich vollumfänglich der Wissenschaftsvermittlung widme, habe mich dann selbstständig gemacht und das hat bis jetzt wunderbar funktioniert.
Hast du das Gefühl, das ist tatsächlich auch ein Problem des nicht vorhandenen Ansehens in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, also dass Forschung mehr wert ist als Vermittlung? Ich meine, letztendlich müssen die Studierenden doch auch unterrichtet werden.
Ja, das ist natürlich schon, also Lehre ist natürlich Vermittlung an die Öffentlichkeit, Vermittlung an die Studenten, also Lehre, das ist beides enorm wichtig. Das Problem ist halt, also ich kenne genug Kolleginnen und Kollegen, die erstens sehr gut darin sind, über ihre Forschung zu reden und sich zu vermitteln und das auch sehr gerne tun, aber eben in dem System, das wir haben, sich das nicht wirklich leisten können. Also es ist dann oft so, was man zu hören kriegt, sind so Sätze wie bei all den Büchern, die du schreibst, bei all den Auftritten, die du hast, hast du da überhaupt noch Zeit zum Forschen? Ja, das ist so immer noch dieses man muss quasi als Wissenschaftler irgendwie 80 Stunden die Woche hier im
Labor stehen.
Genau, das ist immer noch so, das ist tatsächlich, stammt tatsächlich auch so diese 80, 100 Stunden pro Woche, die habe ich jetzt nicht aus den Fingern gesogen, das ist tatsächlich so, wird oft auch so kommuniziert, dass man diese Zeit quasi anwenden soll. Und es ist quasi, das Problem ist jetzt nicht so sehr die Kollegen, die das geringschätzen, sondern das Problem ist halt wirklich, dass man sich entscheiden muss, will man in dem System, in der Wissenschaft Karriere machen, dann muss man sich an die Regeln des Systems halten. Und wenn die Regeln des Systems quasi die Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit bestraft oder zumindest nicht belohnt,
nicht gutiert, ja.
dann musst du sagen, okay, ich würde es gerne machen, aber ich mache es nicht, weil ich eben in der wissenschaftlichen Welt Karriere machen will. Und das ist das, wo sich was ändern müsste. Also es spricht ja nichts dagegen, dass man jetzt irgendwie sagt, hier, wir schaffen einen Posten an der Universität, wo man halt irgendwie 50% sind Öffentlichkeitsarbeit, 50% sind Forschung und Lehre. Das kann man ja machen, das spricht ja nichts dagegen. Und es ändert sich langsam was. Also die Dinge werden langsam besser. Und anderswo ist irgendwie außerhalb von Deutschland, von Österreich, ist es auch schon anders. Also die Dinge ändern sich auch, die Organisation merken langsam, dass Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist. Da gibt es schon viel, was sich ändert. Aber zu meiner Zeit und heute immer noch ist es halt tatsächlich noch so, dass man immer noch darum kämpfen muss, zu erklären, warum Öffentlichkeitsarbeit wirklich wichtig ist.
Florian Freistetter, heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, hat gerade eine Newton-Biografie geschrieben, die ihn einfach auch mal ein Arschloch nennt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Florian Freistetter ist zu Gast. Lass uns zum Abschluss einmal noch mal auf Newton gucken. Der ist relativ alt geworden, ne? Mitte 80 oder so?
Und kommt hin, ja.
Ja, und ist dann, irgendwann muss er dann gestorben sein, wo er 1720, 1730, weißt du das aus dem Kopf?
Die Daten, ich habe zwar ein Buch darüber geschrieben, aber Jahreszahlen mir zu merken, war ich, die Lichtgeschwindigkeit kann ich auswendig, aber das glaube ich der alte, aber Jahreszahlen habe ich mir immer schwer gemacht.
Warte mal, kannst schnell nachgucken, du hast in deinem Buch hinten die wichtigsten Lebensdaten mit drin. Warte, Danksagung und dann kommt's hier. Gestorben März 1727.
Ja,
da waren wir doch gut geraten.
Ja.
Ist Newton bis heute, also fast 300 Jahre später, noch ein Vorbild für die aktuelle Wissenschaft?
Ja und nein. Das war eben auch einer der Aspekte, die ich in meinem Buch probiert habe herauszufinden. Kann man sich Newton, obwohl er eben so ein großes Arschloch war, kann man sich Newton oder soll man sich Newton als Vorbild nehmen? Soll man all die Dinge, die quasi Newton gemacht hat, soll man die heute besser vermeiden oder nicht? Und eigentlich, bevor ich angefangen hatte, das Buch zu schreiben, dachte ich mir eigentlich, ja, eigentlich, die Welt hat sich geändert. Also mit dem Arschlochverhalten von Newton dürfte man heute nicht mehr durchkommen. Aber während ich es dann geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass viele Aspekte von dem, was Newton gemacht hat, einen heute eigentlich immer noch weiterbringen würden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Hartnäckigkeit. Ja, das ist natürlich logisch. Also wenn jemand, der so zielstrebig ist, wie Newton es war, der sich wirklich Nadeln in die Augen gesteckt hat, um was rauszufinden, also diese Hartnäckigkeit, die kann man heute nur auch empfehlen. Also ich habe probiert, diese Eigenschaften von Newton ein bisschen positiver immer zu formulieren, wie man sie vorhalten soll. In dem Fall ist es auch, was ich dann oft gemerkt habe, dass eben auch die Ausbildung an den Universitäten immer mehr einer schulischen Ausbildung sehr nahe kommt, dass man immer weniger beigebracht bekommt, wie man irgendwie selbstständig zu arbeiten, selbstständig zu denken. Also teilweise sind fertige Doktoranden, also Leute, die schon irgendwie als Postdoc arbeiten, die eigentlich eigenständige Wissenschaftler sein sollten, sind oft trotzdem nicht mehr als irgendwie Leute, die halt irgendwie Auftragsforschung quasi für ihre Vorgesetzten erledigen. Und dieses eigenständige Arbeiten, Denken, dieses eben, ich scheiß auf das, was die anderen machen, ja. Ich mache jetzt das, mit dem Risiko, hart kritisiert zu werden, so wie es Newton passiert ist, ja, mit dem Risiko vielleicht auch zu scheitern. Das ist auch was man sich als Vorbild nehmen sollte.
Ist es was dir manchmal auch begegnet? Also, dass vielleicht andere Wissenschaftler hergehen und sagen, ja, du stellst dich jetzt auf irgendeine Bühne mit den Science Busters, aber das ist ja gar nicht ernst zu nehmen, was ihr macht. Also, die ernsthaften Wissenschaftler ein bisschen euch belächeln oder auch nicht wohlgesonnen sind?
Ja und nein, würde ich sagen. Also, natürlich gibt es immer Leute, die kritisieren. Ja, also, die wird es immer geben. Aber im Gegensatz zu Newton muss man sich das nicht so zu Herzen nehmen, so wie er es gemacht hat. Also, nur weil mich einer kritisiert, muss ich nicht gleich mein Leben lang zum Erzfeind auserwählen und dann irgendwie eine lebenslange Fehde führen. Also man kann das dann durchaus schon ignorieren. Andererseits, mittlerweile sehen zumindest all die, mit denen ich Kontakt hatte, sind es eigentlich meistens positiv, vor allem, weil wir ja bei den Science Busters, das sind ja auch ernsthafte Wissenschaftler, die so auf der Bühne stehen. Also das sind ja nicht irgendwie Studienabbrecher aus dem ersten Semester, die halt irgendwie da auf der Bühne stehen, weil sie in der Wissenschaft nichts können.
Genau, ja, den Wissenschaftler mal mitgeben wollen.
Also das sind alles Wissenschaftler, die da oben stehen. Und insofern, wir erzählen auch die Dinge, die wir erzählen, das ist jetzt auch nicht alles nur, es sind schon auch viele Witze dabei, aber eben nicht nur Witze, wir erzählen auch irgendwie durchaus auch Wissenschaft, die man sonst nicht so hört. Also ich glaube, ich habe irgendwie mal die Supersymmetrie in der Teilchenphysik erklärt, mit jeder Menge Witze dazwischen. Also das geht schon alles. Und insofern, das wird auch dann teilweise durchaus wertgeschätzt. Also da habe ich eigentlich hauptsächlich positive Erfahrungen gemacht.
Wenn du für dich selbst mal gucken magst, jetzt ist die Newton-Biografie gerade draußen. Wie geht es für dich weiter? Was sind die nächsten Projekte?
Also wie gesagt, wir haben mit den Science Busters noch sehr viel vor. Wir sind aktuell gerade unterwegs mit unserem Programm zur Wissenschaft von Game of Thrones, wo ich endgültig erkläre, warum aus astronomischer Sicht wie das Klima und der Winter dort aus astronomischer Sicht funktionieren. Wir haben irgendwie Verhaltensbiologen, die irgendwie erklären, wie das mit dem Sex funktioniert. Biologen, die Geschichte mit den Drachen aufarbeiten und so weiter. Also die ganze Wissenschaft von Game of Thrones in wunderbaren Kostümen. Es gibt so viel zu erzählen und meistens merke ich dann, wenn der richtige Moment gekommen ist, eine bestimmte Geschichte zu erzählen und dann erzähle ich sie.
Schön, dass du uns heute Abend von dir und von Newton erzählt hast, auch von seinen schwierigen Seiten. Florian Freistetter war heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Danke dir.
Vielen Dank.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage, deradiowissen.de und natürlich bei euch im Podcast, wo immer ihr den auch herbekommt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.